Gute Frage, gute Fragen. Kategorienbezeichnung, Datenvielfalt.
Metaplatt, Niederdeutschforschung im Gespräch.
Moin und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Mein Name ist Anne Hertel und ich sitze hier heute gemeinsam mit Dr. Astrid Adler. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Hallo Astrid.
Hallo.
Ja, schön, dass du heute Zeit für mich, für uns hast. Und wir beide, wir sitzen auch nicht ganz ohne Grund zusammen. Denn ich möchte heute mit dir mir die Umfrage zum Status und Gebrauch des Niederdeutschen aus dem Jahre 2016 genauer angucken. Die Umfrage ist in Kooperation zwischen dem IDS in Mannheim und dem Institut für Niederdeutsche Sprache entstanden. Neben dir sind auch Christiane Ehlers, Reinhard Golz, Andrea Kleene und Albrecht Plevnia beteiligt. Magst du uns einmal die Ziele und auch die Motivation der Umfrage nennen und vielleicht gleichzeitig auch schon mal die wichtigsten Ergebnisse einordnen?
Die Idee dahinter war, den aktuellen Zustand des Niederdeutschen und der Sprache im norddeutschen Sprachraum zu erheben und zu beschreiben, also aktuelle Daten dazu zu erheben. Das IDS brachte viel Power mit, was so Erhebungen angeht, also das Wissen, wie man so Umfragen baut und umsetzen kann, analysieren kann. Und das INS brachte eben mit auch die Historie von schon mal dagewesenen Erhebungen 84, also 1984 und 2007. Das heißt, die 2016er Erhebung reiht sich ein in eine Chronologie. Also die Beschreibung eines aktuellen Stands funktioniert ja auch gerade deswegen dann gut, wenn man weiß, wie es vorher war und das dann vergleichen kann. Ziel war zu gucken, wie geht's dem Niederdeutschen? Wie viele Menschen sprechen noch Niederdeutsch? Wie finden die Menschen das Niederdeutsche? Also es ging uns nicht nur um Kompetenzfragen, also wer kann das? Auch Einstellungsfragen, Bewertungen waren uns wichtig. Das heißt, wir hatten zwei große Themenkomplexe, Kompetenz und Meinungen. Zu den Ergebnissen, also das waren jetzt die Ziele und Motivation. Ich würde jetzt ein paar herausgreifen, also was die Kompetenz angeht. Da hatten wir uns die passive angeguckt, also wie ist das Verstehen des Niederdeutschen noch vorhanden und die aktive, also wie viele Menschen im norddeutschen Sprachraum sprechen überhaupt noch das Plattdeutsche. Da wird es uns wenig überraschen, dass die Zahlen insgesamt relativ niedrig sind. Also über 40% sagen, sie sprechen gar kein Plattdeutsch. 25 einige Wörter, 17 mäßig und dann haben wir so insgesamt 16%, die überhaupt sagen, sie können gut oder sehr gut Plattdeutsch sprechen. Das heißt, das sind so die Kompetenzdaten, die wir erhoben haben. Das summiert sich so auf circa 2 bis 2,6 Millionen Sprecher auf, was dann insgesamt schon eine ganz stattliche Zahl ist. Aber wir verzeichnen also gerade im Vergleich zu den früheren Erhebungen ja vielleicht etwas besorgniserregenden Kompetenzstand.
Das klingt ja schon mal ein bisschen negativ. Welche Ergebnisse habt ihr denn noch erhoben und was war vielleicht für dich auch ein überraschendes Ergebnis?
Also besorgniserregend, das ist ja immer die Frage der Sichtweise, ne? Die Perspektive, wenn man von wenig kommt und dann noch ein bisschen mehr als wenig hat, ist es vielleicht auch positiv. Man muss immer aufpassen, wie man Zahlen kontextualisiert oder was man dazu sagt. Also vielleicht hätte ich das auch viel wertfreier noch darstellen sollen. Wir haben uns eben ganz viele detaillierte Sachen noch angeguckt und so einige zusammenfassende Ergebnisse, die vielleicht ganz interessant sind. Wir wollten wissen, wo haben die Menschen Plattdeutsch überhaupt gelernt oder wie kamen sie zu ihrem Plattdeutschen? Die meisten sagen, es ist aus dem familiären Kontext. Also sie nennen Eltern oder Großeltern als diejenigen, die ihnen das Plattdeutsche beigebracht haben. Das sind 44% Eltern, 41% Großeltern. Das heißt, insgesamt ist der Nahraum immer noch derjenige, der relevant ist für diejenigen, die jetzt angeben, Niederdeutsch zu können. Wenn wir uns genauer angucken, wo überhaupt Niederdeutsch und Plattdeutsch eine Rolle spielt im Alltag der Leute, dann nennen sie eben genau auch diesen Nahraum, die Familie und die Freunde. Ein ganz wesentlicher Baustein sind auch die Medien. Also die Medien spielen für das Plattdeutsche eine wesentliche Rolle. Dort kommen viele Menschen im norddeutschen Raum mit Plattdeutsch in Berührung. Wenn wir uns noch angeguckt haben, was die Leute zum Niederdeutschen sagen, wie sie das finden, dann haben wir uns da angeschaut, Assoziationen, also ganz freie Assoziationen. Wir haben gefragt, wo wird das beste Plattdeutsch gesprochen, das meiste Plattdeutsch gesprochen. Und wir haben auch Bewertungen des Plattdeutschen, vor allem auch im Vergleich zum Hochdeutschen erfragt. Da sehen wir, dass das Niederdeutsche im Vergleich zum Hochdeutschen immer etwas niedriger bewertet wird. Also es geht da um Wert, um Klang und um Strukturbewertungen. Und da schneidet das Hochdeutsche im Vergleich immer etwas höher ab. Das ist aber auch nicht besonders unerwartet, denn Das ist ganz üblich, ist ein ganz übliches Muster, dass die Standardvarietät auf solchen Bewertungen eher höher abschneidet. Was da aber bemerkenswert, also überraschend auch nicht, aber bemerkenswert ist, ist, dass die Bewertung des Plattdeutschen davon abhängt, wer bewertet. Und da ist es wesentlich, wie Menschen das Plattdeutsche beherrschen oder können. Nämlich diejenigen, die plattdeutsch kompetent sind, bewerten das Plattdeutsche deutlich höher als diejenigen, die das nicht sind. Das ist ja auch schon mal bemerkenswert, dass es eine sehr positive Eigenbewertung zu geben scheint. Das ist auch noch ein außerordentlicher Befund. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir haben eine sehr einfache, aber dann in ihrer Komplexität wieder vielleicht zu einfache Frage gestellt. Sollte man mehr für das Plattdeutsche tun? Und die meisten, die wir dann befragt haben, sagen, ja klar, sollte man tun. Das sind nämlich 67%. Das ist aber natürlich eine relativ unklar formulierte Frage und sehr einfach, ja zu sagen auf so eine Frage. Also der Aufwand bei so einer Befragung, nein zu antworten auf so eine Frage, ist vielleicht ein bisschen höher. Das heißt, die 67%, die muss man schon noch so ein bisschen einordnen. Die Antworten auf die Folgefrage, wer denn dann mehr tun sollte, sind auch ganz interessant, denn dort werden vor allem Bildungsinstitutionen genannt. Also 64% der Befragten sagen, Schulen sollten mehr tun, Kitas 28%, VHS, weitere Bildungsinstitutionen und Unis sollten mehr tun. Das heißt, die Bildungsinstitutionen sind diejenigen, die von den Befragten als verantwortliche Einheiten genannt werden, die mehr fürs Plattdeutsche tun sollten. Kulturelle Einrichtungen noch mit 20%. Aber was kaum vorkommt als verantwortliche Einheit für mehr tun fürs Plattdeutsche, sind die Befragten selbst, die Sprecherinnen und Sprecher. Das sind nämlich dann 5%. Das heißt, die Verantwortung für das mehr tun wird zumindest jetzt laut dieser Antworten eher abgegeben. Es sollen andere was machen oder es soll irgendwie offizielle Maßnahmen geben. Vielleicht wird das ja auch anders interpretiert. Also das fand ich noch ganz, ganz bemerkenswert als Ergebnis. Sonst hätte ich noch viele mehr, aber das sind jetzt einige. Alle weiteren sind in den Ergebnisdarstellungen dann zusammengeführt.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich wollte nämlich gerade einmal auch fragen, für alle die, die das jetzt interessiert, sich die Ergebnisse genau anzugucken, wo finden sich denn die Ergebnisse?
Also wir haben vor allem direkt im Anschluss, also relativ schnell, eine Broschüre, also so einen kleinen, was ist das, DIN A5-Band hergestellt, in dem die wesentlichen Ergebnisse grafisch ansprechend in vielen Abbildungen, in vielen Diagrammen, mit ein bisschen Text, aber nicht viel Text, also viele Ergebnisdarstellungen zusammengestellt in dieser Ergebnisbroschüre, die heißt Status und Gebrauch des Niederdeutschen 2016 und die kann man sich auch digital herunterladen. Ansonsten gibt es sie auch als kleines Heftchen. Also da sind die wesentlichen Ergebnisse zusammengestellt.
Dann werden wir den Link auch in den Shownotes verlinken. Ich habe gedacht, vielleicht kommen wir jetzt einmal vom Inhalt zur Methode, weil mich das auch noch interessiert, wie man denn genau so eine Umfrage umsetzt und plant. Beginnen möchte ich aber relativ am Anfang mit der Frage, wie du bzw. wie ihr eine solche Umfrage organisiert, worauf diese Entscheidung eben reagiert hat und welche Herausforderungen damit verbunden waren.
Wir wollten wissen, ganz grob, ne, wie geht's dem Niederdeutschen, wie finden die Leute das Niederdeutsche? Von diesen paar Kernfragen ausgehend gibt es dann viele weitere Fragen, die dann dazu führen, was wollen wir inhaltlich überhaupt erheben? Das ist ja dann das eine, das können wir vielleicht gleich nachher nochmal genauer angucken. Wichtig ist vor allem, wen wollen wir fragen und wie wollen wir fragen? Also das methodisch-technische. So in der Soziolinguistik eher üblich, wenn man nicht nur sich selbst fragt, sondern ein paar mehr fragt und dann eben zu überlegen, wen frage ich, wenn ich ein paar mehr frage? Wie viele frage ich? Wer ist überhaupt meine Stichprobe? Wer von den vielen, die ich gefragt habe, ist überhaupt repräsentativ für meine Gruppe, die ich fragen möchte? Das sind alles die Fragen, die man sich stellen muss, um dann zu überlegen, wen kann ich sinnvollerweise fragen und wie kann ich den fragen. Wir wollten möglichst umfassend für den niederdeutschen Sprachraum fragen. Das heißt, möglichst regional abgedeckt den ganzen Sprachraum. Wir wollten möglichst ja alle wesentlichen Menschen erwischen, was Alter, Geschlecht, Bildungsabschlüsse ja und weitere soziodemografische Faktoren angeht. Aber das sind dann so die wesentlichen, also Wohnort, Alter und Bildungsabschluss. Und dann wird es schon ein bisschen kompliziert, ne? Wenn man einfach ungezielt losgeht und Menschen befragt und guckt, passt das jetzt? Ich habe schon 80 Frauen gefragt, ich will nicht noch eine weitere, ich bräuchte eigentlich mal ein paar Männer, die sind alle zu alt, also dann muss ich eben so ein bisschen gucken. Uns war klar, wir wollen eine große Umfrage machen, viele Menschen befragen und dafür kann man wiederum Menschen beauftragen, die sowas tagtäglich tun. In unserem Fall war das ein Unternehmen, das typischerweise Telefonumfragen durchführt. Also die Umfrage ist auch als Telefonumfrage durchgeführt worden. Und die machen nicht nur die Umfrage, sondern die wählen auch die Leute aus. Also die haben bestimmte Methoden, Algorithmen, um die Menschen so auszuwählen, dass sie dann passen. Das heißt, die rufen gezielt an, damit es am Ende dann funktioniert. So kam es, dass wir insgesamt 1632 Menschen in unserer Stichprobe haben. Dann ist es so, dass die also repräsentativ ist. Das heißt, für die Menschen, also ab 16 haben wir übrigens gefragt, ne? Also das hat auch sowohl technische als auch rechtliche Aspekte, wenn man gerade so eine Telefonumfrage durchführt. Für diese Gruppe ab 16 Privathaushalte in dem Raum, den wir betrachtet haben, ist unsere Stichprobe repräsentativ. Also der niederdeutsche Sprachraum, der norddeutsche Sprachraum, den wir angepeilt haben, beziehungsweise den wir abbilden wollen, der ist dargestellt, indem wir Menschen befragt haben aus neun deutschen Bundesländern, also aus Bremen, aus Hamburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Niedersachsen, aus Schleswig-Holstein und jeweils in den nördlichen Regionen von Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. So, das ist so, dass wen haben wir befragt und wie haben wir, in Anführungsstrichen, wir das gemacht? Wenn man also erstmal so grob weiß, was man fragen möchte, grob vom Thema her, dann gibt es natürlich zig Fragen, die einem vorschweben. Und dann muss man sich gut überlegen, wie kann ich diese Inhalte erheben? Was muss ich dafür tun, um meine entsprechenden Ergebnisse zu kriegen? Da gibt es direkte Befragungen, indirekte Befragungen. Es gibt ja Experimentaldesigns. Es gibt eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten, Wissen zu erheben oder Ergebnisse zu erzielen. Dann muss man jetzt eben gut abwägen, was möchte ich wirklich wissen und wie kann ich das mit der Methode, die ich gewählt habe, in unserem Fall eine Telefonumfrage, herausfinden. Denn für eine Telefonumfrage ist vielleicht was anderes sinnvoll als für einen Fragebogen mit Papier und Stift. Und dann ist so eine Umfrage auch immer, das gilt aber eigentlich auch für jedes Experiment, jede Erhebung, eine große Schwierigkeit ist, sich zu begrenzen. Man möchte ja eigentlich immer alles und viel wissen. Das gilt ja danach auch bei qualitativen Interviews genauso. Man kann eigentlich am liebsten, würde man dauernd weiterfragen und nicht aufhören. Aber gerade für diejenigen, die wir befragen, ist es ja auch so ein bisschen endlich, was sie an Zeit geben wollen oder geben können. Es ist ja auch ziemlich ermüdend, sowas. Das heißt, wir müssen dann gut überlegen, was ist es uns wichtig, da reinzutun in die Umfrage und was können wir dann vielleicht weglassen. Und dann geht es dann bis zum kleinen Detaildesign, wie kann und muss man fragen, dass die Leute die Fragen verstehen? Was sind die richtigen Antwortmöglichkeiten? Also da sind dann ganz viele Details, die es auch zu beachten gilt.
Das war jetzt nochmal eine schöne Überleitung, weil ich gedacht habe, jetzt kommen wir auch nochmal zu den Fragen, was und wozu fragt man? Und vor allem, wie fragt man was? Ich glaube, das ist ja auch, das hast du ja schon angedeutet, immer ganz wichtig. Und vielleicht kannst du das für mich und auch für die Zuhörenden nochmal ja, illustrieren.
Also das, was wir jetzt gefragt haben und wie wir gefragt haben, vielleicht so ganz grob die Eckdaten. Wir haben 21 Fragen, wobei dann auch hier die Frage ist, was ist eine Frage? Also eine Frage mit diversen Unterkategorien, ist das eine Frage oder sind das mehrere Fragen? Also wenn man fragt, wo kommen Sie mit dem Plattdeutschen in Berührung, mit den Medien, in der Familie, dann sind das eine Frage oder sind das viele Fragen? Also so ungefähr ein Set an 20 Fragen und die sind im Detail dann doch relativ viele. Was man dann gucken muss, wie man fragt, was man fragt, ist im Detail ziemlich tricky. Und das gilt nicht nur für die einzelnen Fragen, sondern auch für die Formulierung der einzelnen Fragen, für einzelne Wörter. Was für uns etablierte Termini sind mit etablierten Bedeutungsumfängen, sind es im Zweifelsfall für die Menschen nicht oder anders. Und das heißt, da müssen wir genau gucken.
Hast du da direkt mal ein Beispiel für uns?
Vielleicht hier ein Beispiel nicht aus der Umfrage, sondern aus einer anderen Umfrage von uns. Wenn wir die Leute danach fragen, welche Sprachen finden sie sympathisch, dann sagen die meisten Französisch, dann sagen einige Französisch, Englisch, einige sagen Spanisch, aber einige sagen eben auch Niederdeutsch oder andere sagen Schwäbisch, andere sagen Bayerisch. Das heißt, wenn wir eine Frage stellen und ein Konzept dahin legen, ist dieses Konzept nicht unbedingt genau das Konzept, das bei den Menschen vorliegt, die wir befragen. Und in dem Fall das Konzept von Sprache. Also was finden die Menschen, ist eine sympathische Sprache, ist offensichtlich ein relativ weites Feld, wenn sie uns auch Dinge nennen, die wir üblicherweise als Dialekte kategorisieren würden. Das ist ja einerseits schon mal ein wichtiger Befund, zu sagen, die Grenzen und Konzepte, die wir mit denen wir tagtäglich umgehen, die müssen wir in Frage stellen und müssen uns gut überlegen, ob wir sie einsetzen und wenn wir sie einsetzen, was das für Folgen hat. Denn dass wir das gesehen haben, ist ja nur gewesen, weil wir die Frage offen gestellt haben. Wenn wir die Frage geschlossen gestellt hätten, was wir auch getan haben, dann kriegen wir das ja nicht. Wenn wir sagen, ich gebe Ihnen eine Liste von x Sprachen, Französisch, Spanisch, Englisch, bitte bewerten Sie diese, ob Sie die sympathisch oder unsympathisch finden. Ich gebe Ihnen eine Liste von XY-Dialekten und bitte bewerten Sie, ob Sie diese sympathisch oder unsympathisch finden. Dann kriegen wir eine Bewertung, finden aber nicht heraus, ob die Menschen überhaupt finden, dass das eine Sprache ist oder nicht. Das ist zwar einfacher, eine solche Frage zu stellen, man nennt das eine geschlossene Frage im Vergleich zur offenen Frage, Es ist zwar auch einfacher, die Ergebnisse danach jetzt zu behandeln, denn man kriegt ganz klare Antworten, nämlich die, die man vorgegeben hat. Das heißt, offene Fragen generieren interessante Antworten, die aber zum Teil auch echt schwierig zu bearbeiten sind. Sie führen aber eben auch zu Ergebnissen, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte. Das heißt, die Art und Weise, wie wir fragen, ist wirklich wichtig. Die Art und Weise der Frage führt im Zweifelsfall zu verschiedenen Ergebnissen, weil sie eben so oder so gefragt worden ist. Und das alles als ein Beispiel dafür, dass die einfache Frage, wie sie dann nachher in unserem Fragebogen steht, wie wir sie dann verwenden für die Umfrage, muss gut bedacht sein. Also man sagt oft, dass der Umfang der Zeit, den man verwendet, um eine Umfrage vorzubereiten, sollte mindestens genauso groß sein wie der Umfang der Zeit, den man verwendet, um diese Umfrage nachher auszuwerten. Und das ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern das sollte man sich zu Herzen nehmen.
Im Verlauf des Gesprächs haben wir ja beide immer auch schon mal von Plattdeutsch oder Niederdeutsch gesprochen. Da könnte ich mir vorstellen, dass euch das auch zum Nachdenken im Vorfeld angeregt hat. Und das ist ja auch so ein bisschen, ist das ja Teil unserer Wie fragt ihr eben, um diese Daten zum Status und Gebrauch des Niederdeutschen dann zu erheben.
Ganz, ganz wichtig. Also hier kommen wieder ganz viele Sachen drin und ich hoffe, ich vergesse nicht alles, was es dazu zu sagen gibt. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht schaffe ich das Wichtigste zu sagen. Also gerade beim Niederdeutschen ist es ja schwierig, weil wir ja verschiedene Termini haben, die dann zum Teil sich auf ein Konzept beziehen, wo es dann vielleicht Unterschiede gibt. Also ist Niederdeutsch, Plattdeutsch, Platt. Das sind verschiedene Termini, die hoffentlich das Gleiche bezeichnen, aber von verschiedenen Menschen genutzt werden zur Bezeichnung des hoffentlich selben Konzepts. Was verwenden wir dann in der Umfrage? So, das ist jetzt auf der Ebene. Und dann kommt ja noch beim norddeutschen Sprachraum hinzu, dass wir also auf der regionalsten Ebene das Niederdeutsch haben. Und dann haben wir das Hochdeutsche, das da ja auch jeder spricht, ne? Und dann haben wir dazwischen auch noch regionale Sprachformen. Wir haben also ein vertikales Spektrum. Von mir aus können wir auch von einem Switch sprechen zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch, aber es gibt auf jeden Fall regionale Formen des Hochdeutschen, die dann noch nicht Niederdeutsch sind. Also regional akzentuiertes Hochdeutsch oder Standarddeutsch. Also sowas, was die Leute dann vielleicht als Norddeutsch bezeichnen. Ist Norddeutsch dann Niederdeutsch oder ist Norddeutsch dann explizit dieses regionale Hochdeutsch? Und Sprache und Dialekt, ja, ganz schwierig, ne? Und deswegen wir haben ja da die historische Entwicklung, Dialekt, Sprache, wieder Dialekt. Ist es eine scheinbar dialektisierte Sprache? Ist es jetzt doch wieder eine Sprache, offiziell, aber nicht inoffiziell? Genau das hatten wir herausfinden wollen und haben die Leute deswegen gefragt. Was glauben Sie, ist das niederdeutsche Sprache oder Dialekt? Und auch hier wieder, wie stellt man die Frage, ohne irgendwie vorzugeben, wie man die Antwort gerne hätte? Auch das schwierig, aber das Allereinfachste ist, oder das Allereinfachste, das, was wir auf jeden Fall haben umsetzen können, ist, dass wir zumindest die Reihenfolge der Frage einmal geändert haben. Also wir haben einmal nach Sprache oder Dialekt gefragt und einmal nach Dialekt oder Sprache. Das ist auch ein ganz typisches Werkzeug, eigentlich unabhängig von der Umfrageerhebungsmethode. Das kann man sowohl schriftlich als auch telefonisch als auch online machen, dass man die befragten Menschen in die Hälfte teilt und der eine Hälfte gibt man die Frage so und der anderen Hälfte gibt man die Frage so. Und dann kann man gucken, ob die Art und Weise der Frage einen Effekt produziert. Also macht es etwas aus, ob Sprache an erster Stelle kommt oder Dialekt an erster Stelle kommt.
Was ist das Ergebnis, Dialekt oder Sprache?
Also 60% sagen Dialekt, 40% sagen Sprache, aber in Abhängigkeit davon, wie die Frage gestellt worden ist, unterscheiden sich die Ergebnisse etwas. Also dasjenige Konzept, das als erstes in der Frage vorkommt, wird etwas häufiger genannt. Das heißt, diejenigen, die erst Dialekt, dann Sprache bekommen haben, sagen etwas häufiger Dialekt, diejenigen, die erst Sprache, dann Dialekt bekommen haben, häufiger Sprache. Dadurch, dass wir aber beide Möglichkeiten gefragt haben, können wir das dann quasi zusammenfassen und dann hat die Art und Weise der Reihenfolge, die können wir sozusagen wegnullen, so grob. Es hat allerdings auch einen Effekt, also wer sagt, dass es eher ein Dialekt ist und wer sagt, dass es eher eine Sprache ist, und hier kommt wieder so ein bisschen das Nähe-Distanz-Ding, wenn wir uns die Antworten danach angucken, ob die Befragten Niederdeutsch können oder nicht, dann sehen wir ganz, ganz klaren Effekt davon, dass Niederdeutsch eher als Sprache bewertet oder eingeschätzt wird von denjenigen, die Niederdeutsch können oder Kenntnisse haben. Und hier sehen wir ganz klar eine Treppe. Also eher Niederdeutsch Sprache, wenn höhere Kompetenz, und je niedriger die Kompetenz, desto eher Dialekt.
wenn es um die Auswertung der Ergebnisse geht. Wenn du schon sagst, in der Vorbereitung sollte man so viel Zeit aufwenden, wie man in der Nachbereitung zur Auswertung braucht. Wie war das jetzt bei der Umfrage ganz konkret? Wie lange habt ihr für die Auswertung gebraucht und gab es da auch Hürden und Probleme?
Ich glaube, wir waren relativ schnell bei der Produktion dieser Broschüre damals, aber wir sind ja auch eigentlich bis dato heute nicht fertig mit den Daten. Man kann eigentlich nie ganz fertig sein mit irgendwas, was nicht nur damit zusammenhängt, dass auch immer wieder neue Daten hinzukommen, mit denen man die alten Daten in Beziehung setzen kann, sondern weil ja auch immer neue Perspektiven hinzukommen, aus denen man die existierenden Daten wieder neu anfassen kann. Und auch das passiert uns häufiger jetzt auch gar nicht nur mit der Umfrage, sondern mit anderen Umfragen, dass wir merken, durchgeführte Einteilungen sind nicht sinnvoll, lass es uns anders machen. Also diese Zusammenstellung, die haben wir versucht, relativ früh zu machen, um eben auch diese Ergebnisse verwendbar zu machen für andere. Die sollten ja nicht an uns gebunden sein, sondern sollten ja an die Öffentlichkeit, an politische Mitspieler, an alle gehen können, die damit sich weiter befassen wollten. Sonst zur Analyse noch. Besonders viel Zeit aufwenden kann man oder sollte man für offene Fragen. Das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Eine offene Frage hat sehr viel Informationspotenzial, kostet aber auch sehr viel Analysezeit und Kraft und birgt auch viele Abbiegemöglichkeiten. Wir haben solche offenen Fragen immer wieder verwendet, in der Norddeutschland-Erhebung 2016, in unseren anderen Erhebungen auch immer wieder. Wir versuchen uns da auch ein bisschen an mit automatisierter Erhebung, Kategorisierung. Aber wir kommen nicht umhin, dass offene Antworten dann doch irgendwie so ein bisschen Interpretation erfordern. Allein die Zusammenstellung, was tut man wie zusammen, was benennt man wie in einer abstrakteren Form oder tut man eben nicht zusammen. So, und das kostet viel Zeit und ist bestenfalls auch nicht nur auf eine Person beschränkt, sondern auf mehrere Personen, damit eben dann der Einfluss dann noch möglichst gering gehalten wird. Das kostet sehr, sehr viel Zeit, um das dann auch zu einem vernünftigen Ergebnis umzuformen. Aber auch die geschlossenen Fragen, die ja rein deskriptiv für sich stehen, wollen in Zusammenhang gesetzt werden. Was wähle ich dann aus als in einen Zusammenhang zu setzendes Element mit welchem anderen in Zusammenhang zu setzenden Element? Also da gibt es auch wieder quasi unendliche Bandbreite an möglichen Kombinationen und Zusammenhängen. Und all diese Entscheidungen und Analyse, Wege und Möglichkeiten sollten bestenfalls transparent nachher auch in den dargestellten Ergebnissen dargelegt sein. Also das ist auch eine Verantwortlichkeit den Daten gegenüber und der Leserschaft gegenüber, das interpretative Tun auch möglichst transparent darzulegen und eben da keinerlei Verfälschungen mit reinzubringen.
Das hattest du ganz am Anfang schon mal gesagt, aber welche praktischen Implikationen, Ideen, Vorgaben sich aus der Studie auch für die Sprachförderung ergeben oder generell für den Umgang mit dem Niederdeutschen in der breiten Öffentlichkeit beziehungsweise auch der Politik?
Also erstmal ist es ja überhaupt die Grundlage von Zahlen, also oder Proportionen zu gucken, wie ist der Stand, ist ja eigentlich die Grundlage für jegliche informierte Politik. Also eine gute Grundlage von Zahlen hilft, Entscheidungen faktenbasiert treffen zu können. Und was das Niederdeutsche anlangt, ist das dann, was die Ergebnisse dieser Studie zeigen können, vor allem auch dann in Zusammenhang mit den Ergebnissen der vorherigen Studien, ganz hilfreich, um einschätzen zu können, wie es jetzt aktuell ums Niederdeutsche steht. Man kann schon sehen, auch wenn wir dann noch die Ergebnisse von anderen Studien hinzunehmen, dass man schon vielleicht etwas Sorge haben kann um die Anzahl von Sprecherinnen und Sprechern des Niederdeutschen, dass da vielleicht schon Handlungsbedarf besteht, dass die Kompetenz, wenn auch eher passiv vorhanden ist, einige eben auch aktiv, aber die Frage ist, ob es aktive Sprechmöglichkeiten gibt, also viele überhaupt viele Gelegenheiten haben, um das Niederdeutsche verwenden zu können. Die Ergebnisse zeigen schon, dass das im Alltag schon eine Rolle spielt. Also gerade jetzt über Medien, Zeitung, Radio. Es ist nicht vorhanden. Nur was folgt daraus? Also wo führt das hin? Ist es dann ein reines passives Verstehen?
Und wenn wir jetzt die Zuhörenden vor Augen haben, die ja Lehramt studieren, wie können die jetzt vielleicht diese Umfrage oder auch Ableitung aus dieser Umfrage mit in den Unterricht bringen? Hast du da eine kleine Idee oder eine Aufgabe, die wir jetzt auch einfach in Vorbereitung auf ein Seminar mal in den Raum werfen können?
Ein ganz wichtiger Punkt ist, und der ist ja auch ganz unabhängig vom Niederdeutschen, ein ganz abstrakter, allgemeiner Punkt, der eigentlich für jeden wichtig ist und gerade auch für zukünftige Lehrerinnen und Lehrer ist, wie wird Wissen generiert und wie sollte ich Wissen bewerten, das von anderen generiert worden ist? Also der Umgang mit Statistiken ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher. Also wofür stehen Zahlen? Was bedeuten sie? Und sie vielleicht auch nicht einfach nur so hinzunehmen. Also in Frage zu stellen klingt eigentlich schon fast zu scharf, aber sich zu überlegen, wofür sie stehen, was sie bedeuten. Deshalb vielleicht was gerade für Lehrerinnen und Lehrer interessant und wichtig ist, so eine Wissensgenerierung, die ja so eine Erhebung letztlich ist, selbst durchzuführen. Selbst zu denken, selbst zu machen, und das ist natürlich nicht in dem Rahmen, ne? Aber fragt man einfach schon mal 10 Leute, dann hat man ja schon mal grundsätzlich die gleichen Probleme. Also was will ich wissen, wie kann ich es fragen, wen frage ich und was mache ich dann mit meinen Ergebnissen? Umfragetechniken sind, glaube ich, hier so ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und der Umgang mit Wissen und Zahlen.
Ich glaube, das ist auch so ein schöner Impuls, sage ich mal, sowohl für ein Seminar, weil man das ja gut auch auf eine Seminargruppe übertragen kann, als auch ein Impuls für eine Unterrichtsstunde in der Schule.
Was ganz einfach ist, ist zum Beispiel Replikation von Fragen und Ergebnissen. Also auch wenn man nicht was ganz anderes macht, eigentlich ist ein ganz einfaches Ding, auch überhaupt die gleichen Fragen, die es schon mal gestellt worden sind, nochmal zu stellen, zu gucken, kriegt man das Gleiche raus und wenn ja, warum und wenn nein, warum? Also auch das ist eigentlich, fällt mir gerade ein, wo du es sagst, ne? Eigentlich so ganz simpel, also das Gleiche nochmal machen.
Zum Abschluss wollte ich dich jetzt nochmal bitten, wenn du 3 Schlagworte zur Verfügung hast, um diese Studie, deine Arbeit mit und an dieser Studie zu beschreiben. Welche 3 wären das?
Gute Fragen, weil nämlich das Schlagwort gute Fragen beinhaltet, was ist überhaupt eine gute Frage? Kategorienbezeichnungen, ja, also weil damit dann mitschwingt, so wie benenne ich was, für wen bedeutet das was, Eigenbezeichnung, Selbstbezeichnung, Fremdbezeichnung, also gute Frage, Kategorienbezeichnung und Datenvielfalt.
Dann bleibt mir nur noch ein ganz großer Dank an dich. Ich habe ganz viel gelernt und möchte mich einfach nur noch bei dir an dieser Stelle bedanken.
Ja, ich danke euch, hat viel Spaß gemacht. Immer wieder eine große Herausforderung, das dann pointiert zu sagen, aber es macht dann auch Spaß und man lernt ja auch immer wieder selber, was, wie, wo, wann. Also danke euch.
Ja.
Vielen Dank für das schöne Format.
Ja, sehr gerne.
Das war Metablatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0-Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metablatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität.